hoffentlich auch nie begehen werde. Aber dann gibt es Begriffe, die lassen mich doch innerlich zusammenzucken. Da bekomme ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich die Liste lese. Und als Prediger ist es an der Stelle immer gut, man sagt, ich rede jetzt nur über mich und euch betrifft es sicher alles gar nicht, aber das mache ich jetzt nicht, dann würdet ihr zwar alle lachen und wärt wieder voll bei mir, aber unehrlich wäre es trotzdem. Weil die Tatsache ist, dass es eine absolut zutiefst menschliche Geschichte ist. Die Bibel beschreibt uns, dass wir Menschen seit der ersten Sünde in dieser Welt in einer Schöpfung leben, die beschädigt ist, die nicht mehr in Ordnung ist und dass menschliches Leben unweigerlich irgendwo auf dieser Liste endet. Dass es niemand von uns schafft, so zu leben, dass wir sagen können, nee, das betrifft mich alles gar nicht. Mein Leben ist in Ordnung. Und deswegen weiß ich heute Morgen, dass ich nicht nur über mich rede, sondern über jeden, der hier im Raum sitzt. Irren, um das mal nett zu umschreiben, ist menschlich. Und das ist in dem Fall gar keine Ausrede, als die es ja oft gebraucht wird, sondern das ist die knallharte Realität unseres Lebens. Damit müssen wir uns konfrontieren. Irren ist menschlich und Veränderung ist es offensichtlich nicht. Denn wenn du wie ich so 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung wie viele Begriffe auf dieser Liste hast, die dir gleich ein schlechtes Gewissen machen, dann kennst du es wahrscheinlich genauso wie ich, dass du dir schon öfters vorgenommen hast, dass es ab jetzt anders wird. Dass du gesagt hast, nein, ich mache das in Zukunft nimmer so. Ich werde nimmer so reagieren. Ich werde nimmer so handeln. Ab heute wird das alles anders. Und es hat dann mindestens 3 Minuten lang funktioniert. Die ganze Sache. Manchmal sogar 4. Und dann, irgendwann, sind wir wieder an dem Punkt, wo wir wieder diese Liste lesen und wieder ein schlechtes Gewissen haben. Und da geht es dann nicht bloß drum, so rein historisch, irgendwann in meinem Leben gab es mal eine Zeit, da hatte ich Probleme damit. Sondern ich stelle immer wieder neu fest, Mann, da gibt es ja immer noch Dinge, die nicht in Ordnung sind. Veränderung ist gar nicht so einfach. Veränderung ist schmerzhaft. Veränderung ist unmenschlich. Das entspricht gar nicht dieser menschlichen Natur, von der Paulus hier schreibt. Und deswegen bleiben Menschen in Traditionen stecken. Deswegen bleiben Menschen in ihren alten Gewohnheiten verhaftet. Deswegen bleiben Menschen in ihrer Sünde verstrickt. Und das auch als Christen. Nee, sagst du, das kann nicht sein. 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, und das ist an Christen gerichtet, dieser Vers, wenn wir sagen, dass wir ohne Sünde sind, dann belügen wir uns selbst. Gut, dass es weitergeht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also da habe ich die Wahl, ne? Ich kann sagen, betrifft mich alles nicht und kann mir ein wunderschönes christliches Leben selber vorlügen und mir selber sagen, was ich für ein toller Heiliger bin. Und vielleicht werde ich eine ganze Zeit lang ganz toll damit durchkommen. Oder ich kann bekennen, dass ich ein Sünder bin vor Gott und dann ist er treu und gerecht, dass er mir die Sünden vergibt. Das ist doch die bessere Alternative da drin, oder? Ja? Und wenn ich dann weiterlese, Hebräer 12, ne? Lasst uns ablegen, alles, was uns hindert und die Sünde, die uns so leicht zu Fall bringt. Das ist auch an Christen geschrieben. Ja? Das ist nicht an die Unbekehrten geschrieben, so jetzt kommt endlich zu Jesus und legt die Sünde ab, die euch so leicht zu Fall bringt, sondern an Christen gerichtet, dieser Vers. Wenn Paulus im Kolosserbrief schreibt, dass wir den alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen sollen, dann schreibt er da nicht an irgendwelche Heiden, sondern dann schreibt er an die Gemeinde, an die Heiligen, schreibt er, in Kolosse. Ja, so ist es. Veränderung ist eben nicht so einfach. Veränderung ist nicht menschlich und wir finden immer wieder, naja, so hat's nicht funktioniert. Die eigene Natur, wenn man sich von der beherrschen lässt, schreibt Paulus, kommt das raus. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Das ist das Ergebnis eines ganz normalen menschlichen Lebens. Sorry, so ist es. Und dann gibt es die andere Seite. Dann schreibt Paulus über den Heiligen Geist. Über einen Geist der Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung hervorbringt. Über einen Geist, der offensichtlich es schafft, Veränderung zu bewirken. Das sollte uns nicht wundern, denn der Geist, über den Paulus hier schreibt, ist der Geist Gottes, der schon von Anfang an in der Schöpfung immer wieder ganz schöpferisch und kreativ unterwegs war. Ein Geist, der Veränderung so auf seinem Programm hat wie niemand anders. Ein Geist, der sowohl auf Hebräisch als auf Griechisch mit den Worten Ruach und Pneuma immer mit dem Wort Wind bezeichnet wird, als was Bewegendes, was das in Bewegung ist. Nichts Statisches, Unveränderliches, sondern da ist Veränderung schon vorprogrammiert bei diesem Heiligen Geist. Und dieser Wind, der kann das Leben dann ganz schön durcheinander wirbeln, so wie wenn jetzt im Herbst dann der Wind so richtig in die Blätter reinfährt. Und das, also du musst damit rechnen, dass wenn dieser Heilige Geist unterwegs ist in deinem Leben, dass da das Oberste zu Unterst und das Unterste zu Oberst gekehrt wird. Dass dein Leben hinterher eventuell nicht mehr so aussieht, wie du es gewohnt bist. Damit musst du rechnen bei diesem Heiligen Geist. Er ist der Geist, der Neues schafft. Neues Leben schenkt uns Jesus Christus und es kommt überhaupt erst durch diesen Heiligen Geist. Er ist der Geist, der Eingefahrenes verändert, der Verkrustetes aufbricht. Der Heilige Geist ist der Motor der Veränderung schlechthin. Wenn irgendjemand Veränderung kann, dann der Heilige Geist. Dafür ist der zuständig. So. Und jetzt habe ich die zwei Seiten. Mein menschliches Leben bringt diese lange Liste des schlechten Gewissens, von der Paulus sagt, mit so einem Leben wird niemand das Reich Gottes erben. Und auf der anderen Seite den Heiligen Geist, der das ganz offensichtlich kann. Zu blöd, dass der das kann und ich es nicht kann. So wäre ich auch gern. Das hätte ich doch alles gern in meinem Leben. Liebe, Frieden, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und an der Stelle tut es immer auch noch gut, gleich noch zu sehen, dass das, was uns hier als eine lange Liste aus einzelnen Punkten erscheint, also wenn man nachzählt, sind es 9, ja, dass es in Wirklichkeit gar keine Liste von einzelnen Punkten ist, denn das fällt uns meistens nicht auf, wir lesen da halt so drüber. Da steht nämlich nirgends, dass die Früchte, die der Geist Gottes hervorbringt, das Folgende sind, sondern da steht die Frucht, da geht es um ein Ding, so ein Gesamtpaket, wo das alles drinsteht, wo man auch nicht eins rausnehmen kann und sagen, naja gut, also ich bin jetzt zwar nicht besonders freundlich und auch nicht besonders geduldig, aber immerhin bin ich friedlich oder sowas, ja, na, das ist ja schon 1 von 9, ist ja gar nicht schlecht, gell? Oder vielleicht sogar 5 von 9, ja? Das soll der andere, wo bloß 4 von 9 hat, gleich mal ruhig sein, ja? Sondern es geht um Gesamtpaket, um eine komplette Veränderung geht's da bei der Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. Mann, hätte ich das gern in meinem Leben. Das würde ich gern sehen, wenn ich vorm Spiegel stehe. Das hätte ich gern, dass andere Menschen das sehen und nicht die andere Liste. Nicht die, wo ich mir immer wieder vorhalten muss und ein schlechtes Gewissen bekomme. Das sollte mein Leben auszeichnen. So, und dann würde ich sagen, dann beschließen wir jetzt den Gottesdienst an dieser Stelle. Ich bete noch für euch, segne euch und ihr geht alle heim und lebt es jetzt gefälligst in der nächsten Woche. Ja? Einverstanden? Ich befürchte, dass wenn wir das jetzt machen und wir kommen nächste Woche zurück und ich lade mal auf mein Sofa ein und sage, so, wer hat es geschafft diese Woche? Dass ich da ziemlich einsam sitzen werde. Und zwar, ich sitze dann auch bloß da, weil ich der Pastor bin und nicht, weil ich das dann so toll hingekriegt habe. Ich befürchte, dass wir alle wieder mit einem schlechten Gewissen zurückkommen würden. Weil was wir getan hätten, wieder genau das alte Programm gewesen wäre. Wir hätten gesagt, auf geht's, du bist jetzt Christ, jetzt veränder dich halt mal. Und Veränderung, das haben wir gerade schon festgestellt, das ist nicht so unser Ding. Das bekommen wir nicht hin. Da sind wir nicht drauf programmiert. Ich befürchte, dass wir nächsten Sonntag da sitzen würden und wenn tatsächlich jemand ehrlich genug wäre, hier vorne zu sitzen und mal den Inhalt seines Lebens zu erzählen, dann wird wieder die alte Liste rauskommen und nicht die neue. Wahrscheinlicher ist es, dass halt niemand vorne sitzt, in dem Fall. Was machen wir jetzt mit dieser ganzen Sache? Vielleicht sollten wir diesen Vers nochmal genau lesen. Und deswegen machen wir das. Was? Nee, die Frucht hingegen, schreibt Paulus, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und das Problem, das wir oft mit dieser Liste haben, ist, dass da so viel Zeug drin steht, wo wir sagen, oh ja, das brauche ich noch und das klappt nicht und kriege ich noch nicht ganz hin und sowas, dass wir am Ende des Verses angekommen sind und schon vergessen haben, was am Anfang gestanden ist. Da stand ja was vor dieser Liste. Was stand da nochmal? Da stand, die Auszeichnungen eines typischen christlichen Lebens sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Nee, das stand da eben nicht. Sondern da stand, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wer bringt die hervor? Die Christen, die von ihrem Pastor richtig motiviert wurden, dass sie das jetzt endlich auch wissen, wie sie leben sollen. Die gehen dann heim und die setzen das um. Nein, der Geist Gottes bringt das hervor. Das ist ein unglaublich befreiender Satz, der da steht. Das haben bloß viele Christen noch nicht gemerkt. Ich denke eigentlich immer, das ist ein furchtbar schwieriger Satz, weil der mir immer ein schlechtes Gewissen macht. Weil ich diesen Satz lese und mit der Realität vergleiche und dann stimmt es nicht überein. Dabei ist es ein unglaublich befreiender Satz, weil da wörtlich drin steht, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung hervorzubringen, ist nicht meine Aufgabe. Das steht da drin. Das schreibt Paulus ausdrücklich. Er sagt, das bringt der Heilige Geist hervor, der Geist Gottes. Dessen Aufgabe ist es da hervorzubringen. Weil im Gegensatz zu mir kann der das nämlich. Ich bin ein Mensch und ich schaffe das nicht. Ein menschliches Leben nach menschlichen Maßstäben, das hat Paulus sehr ausdrücklich gerade aufgezählt und ich lese die Liste jetzt nicht nochmal vor, was dabei rauskommt. Der Geist Gottes, der kann das, der kann Veränderung, der kann neu machen, der kann das alles perfekt. Was will ich damit sagen, schreibt Paulus. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Paulus sagt, lass ihn doch machen. Vielleicht versuchst du schon viel zu lange, das selber umzusetzen. Vielleicht versuchst du schon viel zu lange, dein Leben rumzudrehen. Er sagt, lass ihn doch machen. Und es ist so gut, dann gleichzeitig zu lesen, dass wir, Geschwister, schreibt er, durch den Heiligen Geist ein neues Leben haben. Das ist der Ist-Zustand, den Paulus hier beschreibt. Das ist kein Wunschdenken, das ist kein, wenn mal das alles in deinem Leben perfekt ist, dann kannst du auch sagen, du hast neues Leben. Sondern durch den Heiligen Geist neues Leben anfangen, das hat doch begonnen in dem Moment, als ich Jesus am Kreuz begegnet bin. Da hat Gott mir neues Leben geschenkt und da hat Christus in meinem Leben Einzug gehalten durch den Heiligen Geist. Das heißt, der ist jetzt da. Das ist ein Ist-Zustand. Das ist kein Wunschdenken. Da geht es nicht darum zu sagen, ja, wenn natürlich jetzt der Heilige Geist da wäre, dann würde das ja alles ändern. Der ist bereits da in meinem Leben. Das heißt, die Voraussetzungen zur Veränderung in meinem Leben, die sind erfüllt. Der Experte ist vorhanden. Und alles, was ich tun muss, ist nett, mir jeden Sonntag neu eine Moralpredigt anzuhören und mich dann wieder schlecht zu fühlen und sagen, das habe ich wieder nicht geschafft und dann wieder neu zu beschließen mit meinem letzten Rest Mut, der mir bleibt und der jeden Sonntag kleiner wird. Okay, aber diese Woche schaffe ich es bestimmt. Sondern alles, was ich tun muss, ist zu sagen, Heiliger Geist, dann übernimm du doch das Ruder in meinem Leben. Weißt, ich schaff's nicht, ganz offensichtlich. Und es ist auch normal. Menschen schaffen das nicht. Sonst hätten wir auch keinen Jesus am Kreuz gebraucht, wenn Menschen das hinbekommen würden. Aber das war ja das Problem, dass keiner es geschafft hat und dass nur durch Gottes Eingreifen da überhaupt Änderung kommen kann. Ich schaffe das nicht, Jesus. Und das weißt du. Und du bietest mir an, durch deinen Heiligen Geist, der bereits da ist in meinem Leben, Veränderung zu schaffen. Dann komm du. Ich will mich verändern lassen. So, und es ging jetzt alles gut und christlich und jetzt gehen wir wieder heim in die nächste Woche. Und haben wieder zwei Listen vor uns, die, wo wir nimmer bleiben wollen und die, wo wir gerne hinwollen. Und sagen, Heiliger Geist, tu was in meinem Leben. Und dann kommt die erste Situation des Alltags auf uns zu, die erste Entscheidung, die es zu treffen gibt. Der erste Moment, wo, den man sowohl auf die eine als auf die andere Art leben könnte. Und was passiert dann? Dann sage ich, ja, jetzt, also ich habe ja gebetet und alles und das werde ich jetzt schon schaffen. Auf geht's durch. Und dann bin wieder ich der Handelnde. Und ich kann dir mit ziemlicher Sicherheit heute schon sagen, was dabei rauskommt. Vielleicht beim ersten Mal klappt das noch ganz gut. Aber auf die Dauer kommt, wird immer das rauskommen, was rauskommt, wenn Menschen nach ihrer Art leben. Wenn Menschen sagen, ich mache das jetzt. Ja, was denn dann? Dann mache ich halt gar nichts und sage Gottes Geist, mach, tu was. Das ist im Leben nicht immer so arg gut umsetzbar in manchen Situationen. Aber ich glaube, was ich lernen muss, ist dieses Innehalten vorher. Und zu sagen, Heiliger Geist, in diesem Moment weiß ich ganz genau, dass wenn ich jetzt mein Ding mache, mit den besten Absichten und mit der absoluten Hingabe an dich und der Überzeugung, ich werde es diesmal schaffen, dass ich es nicht schaffen werde, weil ich ein Mensch bin. Deswegen, Heiliger Geist, in diesem Moment lade ich dich ein, ganz neu. Ich übergebe dir jetzt in diesem Moment die Kontrolle über mein Handeln. Und ich bitte dich, lebe du diesen Moment mit mir. Und ich glaube, dass dieser Moment sehr wohl den Unterschied macht. In der Frage, von wem lasse ich mich bestimmen? Die Frage, von wem lasse ich mich bestimmen, ist nichts, was man sonntags im Gottesdienst klären kann und was dann irgendwie so die Woche abdeckt. Sondern die Frage, von wem lasse ich mich bestimmen, stellt sich jedes Mal neu, wenn eine Handlung, eine Reaktion, ein Gespräch oder irgendein normaler Teil meines Alltags ansteht, wo ich was zu tun habe. Das, in diesem Moment stellt sich jedes Mal neu wieder die Frage, von wem werde ich mich jetzt bestimmen lassen? Und da in diesem Moment zählt es nicht, was ich letzten Sonntag im Gottesdienst gesagt habe, denn der ist wahrscheinlich weit weg. In dem Moment, sondern es zählt, was ich in diesem Moment tun werde. Und da möchte ich lernen, mehr lernen, Gottes Geist einzuladen in dem Moment. Sag, Heiliger Geist, gebrauch du jetzt diesen Moment, um mich zu verändern. Und lass das, was rauskommt, lass es dein Werk sein und nicht meins. Lass da deine Frucht entstehen und aufblühen und wachsen in meinem Leben. Du bist ja schon da. Ich verlasse mich jetzt einfach auf dich. Ich möchte erleben, wie du mich veränderst. Und dann treffen wir uns wieder am nächsten Sonntag. Und es wird keiner von uns hier sitzen nächsten Sonntag vorne auf dem Sofa und sagen, hey, ich habe diese Woche gelebt mit dem Heiligen Geist und es war alles wunderbar. 100% Liebe, 100% Freude, 100% Frieden und diese ganze Liste, das war so umwerfend anders mein Leben. Aber ich glaube, dass wir nächsten Sonntag da sein werden und feststellen werden, wie da was ein Stück weit aufgeblüht ist. Wie so eine Knospe sich langsam öffnet. Wie die Frucht so langsam reift. Wie es Stück für Stück weiter wächst. Und dann leben wir weiter. Und halten immer wieder inne in jedem Moment und sagen, Heiliger Geist, jetzt gebe ich dir die Kontrolle. Komm du, leb du durch mich, veränder du mich. Und das Ganze fängt an zu blühen und das Ganze wächst. Und langsam, das geht uns meistens viel zu langsam. Wir wollen Veränderung jetzt. Und das wird es nie geben. Aber langsam, wenn ich mein Leben Gottes Geist überlasse, da fängt er an, mich zu formen und mich zu verändern. Und eines Tages, das ist mein großer Traum, eines Tages werden wir vor Jesus stehen und der wird sagen, jetzt bist du angekommen und du hast es gut gemacht, weil mein Heiliger Geist in dir gewirkt hat. Und das ist das Ziel. Wenn dein Ziel sofortige Veränderung zu einem hundertprozentigen Heiligen ist, dann vergiss es. Das wird nie funktionieren. Aber wenn dein Ziel ist, eines Tages bei Jesus zu hören, das hast du gut gemacht, dann lass dich einfach Stück für Stück für Stück für Stück verändern durch diesen Heiligen Geist. Er ist ja da. Und der kann das im Gegensatz zu dir und zu mir. Wir beten. Heiliger Geist, Es tut so gut zu wissen, dass du in unserem Leben bist. Es hat sich was geändert, aber da kann ich gar nichts dafür. Aber du bist gekommen. Das ist die entscheidende Veränderung. Und du kennst meine guten Vorsätze und du kennst all die Momente, wo ich beschlossen habe, ich kriege das hin und ich mache das alles richtig. Du weißt, dass diese Vorsätze ehrlich und von Herzen waren. Und du kennst mich trotzdem als Mensch in meiner Schwachheit und du weißt, dass ich das nicht schaffe. Und wie oft komme ich wieder neu und bitte um Vergebung und also so gut, Jesus, dass in dir neu Vergebung zu finden ist. Da bist du treu und gerecht, dass du mir die Sünden vergibst. Ich möchte dich bitten, um deine Hilfe, es nicht mehr allein machen zu wollen. Verändern kann nur dein Heiliger Geist. Und dem möchte ich mich neu hingeben. Und ich möchte es nicht nur hier im Gottesdienst jetzt als Erklärung abgeben, sondern ich bitte um deine Hilfe, beim nächsten Schritt innezuhalten, diese Überzeugung abzulegen, ich schaffe das schon irgendwie und mich ganz auf dich zu verlassen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du in mir wohnst. Komm und nimm allen Platz ein. Komm und verändere du mein Leben, sodass am Ende wirklich Jesus drin sichtbar ist. Ich danke dir dafür. Amen. Lasst uns